Die Pfarrkirche St. Antonius in Rotenthurm gehört zu den markantesten Gotteshäusern innerhalb des Kantons Schwyz. Markant ist die Größe der Kirche mit dem hochragenden Kirchenturm und die farbigen Inschriften auf dem Dach. Und so bin ich heute bei Pfarrer Erich Gammenzinn in Rotenthurm und ich darf mit ihm ein Interview führen, worauf ich mich freue. Und am Mikrofon ist die Andrea Marti. Und so begrüße ich Sie, Herr Pfarrer Gammenzinn, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Grüezi, freut mich.
Ich glaube, Herr Pfarrer Gammenzinn, Sie möchten eingangs beten.
Ja, machen wir vielleicht ein Gebet miteinander, dass Andrea gute Fragen stellt und dass Erich gute Antworten gibt und dass die Zuhörer etwas Gutes für ihr Leben daraus nehmen können, machen wir ein kurzes Gebet um den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Vater unser im Himmel, geheiliget werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Gammenzinn. Jetzt sind Sie Priester. Als Sie ein Bub waren, hätten Sie sich das vorstellen können, dass Sie einmal Priester werden?
Also, ich habe mir das nicht vorstellen können, aber auch nicht vorstellen. Also, es war jetzt eigentlich nie ein Thema, dass das ein Weg sein könnte. Obwohl wir, also ich mit vier Geschwistern in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen sind, aber so konkret war das eigentlich nie ein Thema, dass das ein Weg sein könnte. Selbst später nicht, wo zwei meiner Brüder bereits diesen Weg gegangen sind, war das eigentlich für mich jetzt nicht so eine Option. Das ist erst später gekommen.
Was war Ihr Berufswunsch?
So als Kind war es wahrscheinlich Bauer, also Landwirt. Ja, das war eigentlich sehr lange sehr offen. Also als ich im Gymnasium war, als es zur Matura ging, wusste ich eigentlich noch nicht, was ich machen soll. Es gab keinen so konkreten Berufswunsch, ein konkretes Ziel, wo ich hingehen möchte. Und es gab so verschiedene Orte, wo ich dann mal angefangen habe, geschnuppert habe, geschaut habe, ob das ein Weg ist und Verschiedenes so ausprobiert und geschaut und irgendwann hat es dann diese Richtung genommen. Ja. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit vielleicht 4000 Einwohnern in Alpnach im Kanton Obwalden mit vier Geschwistern, eigentlich fünf Geschwister, aber meine älteste Schwester, die habe ich selber nicht gekannt, die ist früh gestorben, also eine Heilige im Himmel, glaube ich. Aber es ist doch auch meine Schwester und dann vier Brüder. Und zusammen mit meiner Großmutter sind wir da aufgewachsen. Eigentlich in einem religiösen Haus, würde ich sagen. Aber auch jetzt nicht irgendwie etwas Verrücktes oder übertrieben Religiöses. Also ich glaube, so wie unsere Eltern uns erzogen hat, ich glaube, das wäre durchaus auch ein Weg, wie heute eine Familie ihre Kinder erziehen kann, religiös, in einem einfachen, soliden Rahmen irgendwie. Also, wenn ich so zurückdenke, man hat vor dem Essen gebetet, man ist am Sonntag in die Kirche gegangen, aber dann viel mehr an religiöser Praxis, so ganz konkret, könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also es war jetzt nicht unglaublich viel. Im Advent haben wir den Rosenkranz gebetet, daran erinnere ich mich noch. Aber irgendwie das war es dann auch, und das Übrige an religiösem Leben war wahrscheinlich einfach, dass man so umgegangen ist miteinander, wie man, glaube ich, umgehen sollte in einer Familie, dass man die Liebe gespürt hat, dass man natürlich auch gestritten hat und erlebt hat, dass man sich wieder versöhnen kann und so. Und das war eigentlich natürlich auch religiöses Leben im eigentlichen Sinne. Ja. Sicher sehr stark geprägt hat mich im Religiösen auch die Großmutter, die sehr viel gebetet hat. Also sicher haben auch meine Eltern viel gebetet, aber bei meiner Großmutter ist mir das so bewusst geworden, weil der Fernseher damals, der stand in der Wohnung oben bei der Großmutter, nicht weil sie jetzt so gerne ferngesehen hat, aber weil, glaube ich, die Eltern nicht wollten, dass der Fernseher in so einem Zentrum des Familienlebens im Wohnzimmer ist. Deshalb sind wir eigentlich, wenn wir Fernsehen schauen wollten, immer zur Großmutter hochgegangen. Und wir haben dann so auf dem Sofa ferngesehen, und sie ist immer in ihrem großen Großmutterstuhl gesessen und hat eigentlich immer Rosenkranz gebetet. Und ich kenne sie fast nicht anders als Rosenkranz betend. So habe ich sie immer eigentlich gesehen, weil wir halt oft eben dann zum Fernsehen raufgingen und sie so erlebt haben, dass sie dort saß und Rosenkranz gebetet hat, während wir Fußball schauten oder Skirennen oder etwas so. Ja. Okay, dann habe ich 4 Brüder. Ja, 2 sind verheiratet, 2 sind ebenfalls Priester, sind jetzt hier in der Umgebung tätig. Und die anderen beiden sind verheiratet, haben Familie. Einer arbeitet als Pilot bei der Swiss und einer ist Schriftsetzer bei einem Buchverlag. Ja, so in Kürze.
Wie ist es bei Ihnen verlaufen bezüglich Ausweiterbildung, und wann haben Sie dann den Ruf Gottes verspürt?
Also wie gesagt, es war für mich so, ja, es war nicht mal ein grosses Suchen, es war eigentlich irgendwie so, ich habe das immer so viel vor mir hergeschoben, diese Entscheidung, was möchte ich machen, es war für mich irgendwie jetzt auch nicht so dringend, die Frage zu klären. Also man ist in die Schule gegangen, hat nachher das Gymnasium gemacht und irgendwann musste man sich dann entscheiden, und dann habe ich mal so ein Jurastudium begonnen in Zürich, aber habe auch irgendwie schnell gemerkt, dass das, glaube ich, auch nicht unbedingt das ist, was ich jetzt machen möchte. Und habe diese Zeit in Zürich vor allem genutzt, um Taxi zu fahren, also habe die Taxiprüfung gemacht, was mir später wieder im Studium zugute kam, oft, weil man so ein bisschen Geld verdienen konnte. Und habe dann ein Zwischenjahr gemacht, verschiedene Praktiken gemacht, also im Pflegeberuf gearbeitet zum Beispiel, oder ein Praktikum als Zoowärter gemacht. Das war auch so irgendwie etwas, was mich noch interessiert hat, mit Tieren zu arbeiten. Und dann auch eine Aushilfe als Lehrer. Meine Eltern sind beide Lehrer, aber das war jetzt doch für mich nicht so naheliegend. Und das hat mir sehr gut gefallen, und dann habe ich mich entschieden, den Lehrerberuf zu wählen, und habe da die Ausbildung in Fribourg gemacht zum Sekundarlehrer. Das war allerdings schon eine Zeit, wo ich eigentlich so das Berufungserlebnis, könnte man sagen, hinter mir hatte. Das war eigentlich so in dem Jahr in Zürich, wo ich das Jurastudium gemacht hatte. Aber es war für mich damals irgendwie wie zu früh, jetzt so eine Entscheidung treffen zu können, auf diesen Weg zu gehen. Also ich brauchte da einfach mehr Zeit. Ja, es gab einfach eine innere Unruhe. Also ich habe gespürt, es wäre jetzt nicht der Moment, wirklich auf diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, es war richtig zu warten. Ich habe dann auch ein Jahr als Sekundarlehrer gearbeitet in Beromünster. Und das war eigentlich dieses Jahr, obwohl es zu meinen schönsten Jahren, würde ich es zählen, dieses Jahr als Lehrer in Beromünster mit sehr guten Lehrerkollegen, gute Freunde getroffen dort in diesem Dorf, auch heute teilweise noch Kontakt besteht. Und obwohl das so ein schönes Jahr war, habe ich gespürt, jetzt ist der Moment da, beginne ich mit dem Theologiestudium. Und das war für mich irgendwie so ein Zeichen, dass wirklich der Moment gekommen ist, dass ich diesen Schritt gehen wollte, obwohl eigentlich viel dafür gesprochen hätte, dass ich in Beromünster bleibe. Und das habe ich als gutes Zeichen gedeutet, dass ich dort diese innere Ruhe gefunden habe und dann auf den Weg gegangen bin. Ja, dann die Ausbildung gemacht, vor allem in Chur. Ein Jahr in Benedikt Beuern in Deutschland, wo die Salesianer damals ihre Ausbildungsstätte hatten. Ja, und dann in Chur abgeschlossen, 2002.
Hatten Sie in dieser Phase einen geistlichen Begleiter?
Ja, einen geistlichen Begleiter gab es schon, das wird eigentlich auch empfohlen. Ich glaube, das ist üblich, dass man jemanden hat, der einen berät, weil natürlich zwei Brüder waren schon Priester, das waren auch Berater, aber ein Bruder berät einem vielleicht noch anders, ist nicht gleicherweise frei, einem einen Ratschlag zu geben. Und die engsten Vorgesetzten, die sollten ja eigentlich auch nicht unbedingt jetzt geistliche Begleitung machen. Und das, glaube ich, ist üblich, dass das auch empfohlen wird und dass die meisten das, glaube ich, auch machen, so einen Begleiter zu suchen. Ja.
Wann war das, oder können Sie das sagen, es gibt ein Schlüsselerlebnis, dass Sie sagten, ja, ich gehe jetzt diesen Weg?
Es gab ein Schlüsselerlebnis, dass ich überhaupt auf den Gedanken kam, diesen Weg zu gehen. Wie ich gesagt habe, das war nachher doch ein längerer Prozess, wo ich vorher noch andere Ausbildungen machte. Aber es brauchte ja irgendwie mal den Impuls, dass ich überhaupt auf die Idee kam, ob das nicht ein Weg für mich sein könnte. Und das gab es schon, aber ich würde sagen, das war wie eine Gotteserfahrung, kann man sagen. Aber das ist auch nicht so einfach, darüber zu sprechen. Gell? Das ist wie wenn Sie jemand fragen, erzählen Sie mir, wie Sie Ihre Liebe kennengelernt haben. Und das erzählt man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gerade gern jedem so öffentlich. Also es war etwas sehr Intimes, Persönliches, würde ich sagen, wo ich Gott erfahren durfte. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass das eine Gotteserfahrung ist oder ob da nur meine Synapsen im Hirn irgendwie etwas kurz geschalten haben. Aber ich habe mir gesagt, wenn das eine Gotteserfahrung war, dann ist das so etwas Großartiges, dass ich eigentlich dann auch sagen würde, es lohnt sich dafür, vieles zu geben. Ja. Und dann kam so eigentlich der Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, diesen Weg zu gehen.
War auch die Option da, in einen Orden einzutreten?
Ja, diese Überlegung war auch da. Also ich hatte so von der Kindheit noch so die Kapuziner im Kopf, mit dem langen weißen Bart. Mein Bart ist jetzt noch nicht lang, aber schon ein bisschen weiß. Aber die hatten so lange weiße Bärte und die sind immer regelmäßig ins Dorf gekommen zur Messe und haben gepredigt, natürlich auch Geld gesammelt. Und so die Kapuziner, da hatte ich irgendwie so eine heimatliche Verbundenheit. Und das hätte mich noch interessiert. Und dann bin ich aber mal nach Deutschland gegangen, wo die Kapuziner so ihre Ausbildungsstätte hatten. Und habe dort mal geklingelt und dem Pförtner mein Anliegen geschildert, dass ich vielleicht Interesse hätte. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, Herr Kammensind, also er freut sich natürlich grundsätzlich, wenn jemand junges Interesse daran hat, aber wirklich empfehlen können er es mir eigentlich nicht. Und ich glaube, er hat das eigentlich, also ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat, aber ich vermute, er hat es eigentlich gut gemeint, weil er irgendwie vermutlich gespürt hat, dass es auch innerhalb der Kapuziner große Spannungen gibt, in welche Richtungen der Orden gehen soll und so. Und diese Antwort fand ich dann irgendwie doch auch erstaunlich und bin eher dann wieder davon weggekommen. Ich habe das aber auch gemerkt im Studium in Chur, also dass ich nicht unbedingt der Typ, glaube ich, bin, der gemacht ist für so dieses Gemeinschaftsleben auf engem Raum. Ich glaube, es wäre für mich nicht unbedingt ideal und es wäre vielleicht auch für die Mitbrüder nicht ideal.
Schön. Herr Pfarrer Gammertzin, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Haben Sie einen Wunsch?
Also ich muss natürlich eigentlich ein bisschen enttäuschen vielleicht, weil meine Musikwünsche sind relativ profan. Also ich höre nicht unbedingt geistliche Musik so im Alltag, sondern ich höre sehr vielfältig. Ich höre viel Country-Musik, ich höre aber auch deutschen Schlager, ich höre Popmusik. Bei der Country-Musik gibt es viele auch geistliche Lieder. Und ein Lied, das mir sehr gut gefällt, ist zum Beispiel von Chris Christopherson, Why Me Lord. Er singt eigentlich davon, warum ich, Herr? Und es ist eigentlich ein Lied, das aus einer großen Dankbarkeit kommt. Warum, Herr, gibst du mir die Gnade? Warum liebst du mich so stark? Was habe ich getan, dass du mir so viel Gnaden schenkst? Das Lied kommt eigentlich aus einem Herzen.
Wir sind zurück in der Sendung mit Herrn Pfarrer Erich Gammenzin von Rotenturm und er hat uns schon einen guten Einblick in sein Leben ermöglicht, wie er aufgewachsen ist, wie er zum Priesteramt gekommen ist. Das war sehr spannend und nun freue ich mich auf die weiteren Ausführungen mit Herrn Pfarrer Gammenzin. Herr Pfarrer Gammenzin, jetzt sind Sie in dieser wunderbaren Pfarrei hier in Rotenturm tätig. Wie ist es dazu gekommen?
Also nach einiger Zeit des Vikariats in meiner Heimatort in Sarnen, oder in meiner Heimat in Sarnen, Stalden, kam ich dann 4 Jahre als Vikar nach Brunnen und dann nach dieser Zeit war eigentlich der Moment gekommen, wo man auch überlegt hat, eine Pfarramtsstelle zu übernehmen. Und der Generalvikar hatte eine relativ große Auswahl an Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch, ich war in seinem Büro und er hatte an der Wand eine große Karte, so wie ein General oder ein Feldherr. Und da war es überall so Nädelchen drin. Und überall, wo er irgendwo jemand brauchte, nicht? Oder wenn wieder irgendeine Pfarrei frei wurde, kam wieder ein Nädelchen heraus oder wurde versetzt und so. Und ich habe dort gesehen, wie es eigentlich an vielen Orten brennt, also es fehlen Leute. Und so gab es eigentlich verschiedene Möglichkeiten, die er mir angeboten hat. Und ich bat ihn dann, ja, er solle selber entscheiden, wo ich hingehen soll. Weil ich finde, es ist noch schwierig, diese Entscheidung selber zu treffen, nach welchem Kriterium. Sagt man ja, ich gehe dorthin, wo die Kirche schön ist oder wo die Landschaft schön ist. Am Schluss hängt es vor allem daran, mit welchen Leuten man zusammenarbeiten muss, ob es gut kommt. Und das weiß ich vorher nie, praktisch nie. Und deshalb habe ich gesagt, ja, er soll doch das entscheiden, wo er das Gefühl hat, wo ich gut aufgehoben bin und am besten wirken kann. Und dann kam eben diese Entscheidung, nach Rotenturm zu gehen.
Sie unterrichten unter anderem auch die Kinder hier in Rotenturm. Die Heilige Beichte, das ist immer wieder umstritten. Und braucht man jetzt das oder braucht man das nicht? So, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, Herr Pfarrer Gammenzin?
Aus der eigenen Erfahrung, bei mir gibt es natürlich eine Beichtpraxis. Ich gehe vielleicht einmal im Monat oder auch mal häufiger zu beichten. Das heißt, es ist irgendwie etwas, das ganz normal zum Alltag dazugehört. Und deshalb fehlt mir manchmal so auch das Einfühlungsvermögen in die Leute, die natürlich weit weg sind davon, die vielleicht nie gebeichtet haben oder schon lange nicht mehr gebeichtet haben oder die vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Beichte gemacht hat. Das ist gar nicht so einfach, sich in diese Menschen hineinzufühlen, wenn man selber eigentlich nur positive Gedanken mit diesem Sakrament verbindet. Aber dass man halt probiert, diese positiven Gedanken den Menschen weiterzugeben, dass sie irgendwie selber auch erfahren können, dass die Beichte eigentlich ein Geschenk ist für die Seele und für die Beziehung zu Gott und für die Beziehung zu den Menschen und auch für die Beziehung zu sich selber. Oder dass sie zumindest an den Punkt können, wo sie kommen, wo sie sagen können, okay, es ist okay, dass unsere Kinder zur Beichte gehen und dass sie vielleicht eine gute Erfahrung machen können, dass man wenigstens den Kindern diese Erfahrung ermöglicht. Und auch wenn es jetzt vielleicht, wenn die Kinder älter werden, zur Schule herauskommen, vielleicht gibt es nicht automatisch, dass die Beichtpraxis weitergeht bei den Jugendlichen. Aber zumindest haben sie mal eine Erfahrung gemacht, dass es dieses Sakrament gibt. Und irgendwann im Leben kommt vielleicht ein Moment, wo ein junger Mensch oder auch ein älterer Mensch wirklich in einer schwierigen Situation ist, wirklich eine Dummheit gemacht hat, die sein Gewissen ernsthaft belastet. Und wenn er sich dann erinnert, dass es doch diese Möglichkeit gab, dass man abladen darf, dass man neu beginnen kann, dann ist eigentlich schon alles gewonnen. Und an diese Hoffnung halten wir uns als Priester natürlich auch fest, wenn oft die Jugendlichen nicht mehr zur Beichte kommen nach der Schule, dass trotzdem ein Fundament gelegt ist, auf dem irgendwann eben doch auch wieder etwas aufgebaut werden kann. Manchmal sagen vielleicht die Eltern auch, oder sie denken ja, warum soll ein Kind beichten gehen? Ein Kind hat ja noch keine schweren Sünden. Aber ich glaube natürlich, ein Kind hat sehr wohl auch ein Sündenbewusstsein. Also wir kennen das selber aus unserer Kindheit, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir etwas aus dem Küchenschrank genommen haben und gegessen haben oder weil wir nicht fair waren, nicht geteilt haben. Ich glaube, ein Kind hat sogar oft ein schärferes Gewissen als wir Erwachsene, die das Gewissen im Laufe des Lebens so ein bisschen vielleicht auch verkümmern haben lassen. Deshalb denke ich schon, dass gerade auch Kinder ein Bewusstsein dafür haben, dass es Dinge gibt, die so vor Gott und den Menschen eigentlich nicht in Ordnung sind und die man in Ordnung bringen kann. Also ein schönes Beispiel ist von einem Mitbruder, der mal erzählt hat, dass seine Mutter eben auch das Kind hat zu Hause erzählt, es würde jetzt zur Beichte gehen. Und die Mutter hat gesagt, ach, was musst du zur Beichte gehen, du hast ja keine Sünden. Und dann hat das Kind fast zu weinen begonnen und hat gesagt, aber Mami, ich muss doch zur Beichte gehen. Ich habe doch in der Schule gesagt, meine Mutter sei eine dumme Kuh. Und dann hatte die Mutter dann doch irgendwie auch das Gefühl, ja, vielleicht ist es doch okay, wenn auch mein Kind zur Beichte geht. Ja.
Sie haben eine wunderschöne Statue vom heiligen Pfarrer von Ars in der Kirche hier in Rotenturm. Ist das auch ein Grund, dass Sie quasi die Bevölkerung einladen möchten, auch zur Beichte wieder zu gehen?
Ja, durchaus, das wäre es. Aber ich kann jetzt nicht von großen Erfolgen erzählen. Ich bin jetzt 10 Jahre hier und ich erlebe es nicht gleich wie der Pfarrer von Ars, dass die Leute Schlange stehen und schon am Morgen früh warten, dass der Pfarrer kommt. Man versucht halt auch in der Predigt und so den Leuten das immer wieder nahe zu bringen. Viele Gottesdienstbesucher sind eher älteren Semesters und ich spüre einfach, ältere Semester haben oft, glaube ich, keine positiven Erfahrungen mit dem Sakrament gemacht. Ich weiß nicht genau, was da falsch gelaufen ist. Aber viele ältere Leute haben ein bisschen Angst davor. Jetzt kommt das wieder mit der Beichte. Und dann würde man sich manchmal wünschen, dass diese alten, älteren Leute doch so jung im Herzen wenigstens geblieben sind, dass sie Gott die Chance geben und mal sagen, okay, jetzt versuche ich das mal wieder einmal, es wird mich nicht umbringen. Und dann Gott eben die Chance geben, dass sie vielleicht auch mal eine positive Erfahrung damit machen könnten. Aber man muss es zur Kenntnis nehmen, viele Leute tun sich mit diesem Schritt schwer. Und da hofft man natürlich, dass so ein Patron wie der heilige Pfarrer von Ars doch ein bisschen mithelfen kann, dass es einfach gut kommt im Leben dieser Leute. Und dass sie vielleicht doch irgendwann auch wieder mal die wertvolle, kostbare Seite dieses Sakraments entdecken dürfen.
Jetzt hier in Rotenturm habt ihr so eine schöne Pfarrkirche, die sehr markant ist, hier auch in der Landschaft. Was ist besonders hier in der Pfarrei, Herr Pfarrer Gammertzin?
Ja, ich würde eigentlich jetzt nicht unbedingt sagen können, dass etwas besonders ist in diesem Sinne. Es ist halt eine Landpfarrei mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Sicher eine Pfarrei, wo Traditionen noch einen Wert haben, aber oft auch einen Wert spürt man in dem Sinne, dass man sagt, wir haben es immer so gemacht, also machen wir es weiter so. Also es sind oft auch Traditionen, die nicht wirklich mit Inhalt gefüllt sind. Man macht es, weil man es so macht. Aber es fehlt halt oft auch ein bisschen eben, dass dieses Gefäß der Tradition auch mit Inhalt, mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung gefüllt ist. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die auch einen sehr guten, gesunden Glauben bewahrt haben. Also es ist eine Landpfarrei, eine typische Landpfarrei, so wie man es kennt. Ja. Was ich versucht habe, ist vor allem den Herz-Jesu-Freitag auch ein bisschen eine Bedeutung zu geben im Bewusstsein der Leute, dass wir immer am ersten Freitag im Monat um 3 Uhr zur Todesstunde Jesu den Barmherzigkeitsrosenkranz beten und dann Anbetung machen, 7 Uhr Rosenkranz, 7:30 Uhr Heilige Messe und dann nochmal Anbetung bis 9 Uhr und mit dem Nachtgebet und dem eucharistischen Segen abschließen. Und das ist eigentlich etwas, wo ich finde, das ist gut angenommen worden und es gibt auch so die Möglichkeit, dass Leute halt auch mit der Anbetung in Kontakt kommen und gerade auch Menschen, die jetzt vielleicht, also die Heilige Messe ist ja Quelle und Höhepunkt unseres Lebens als katholische Christen und vielleicht ist es manchmal die Hürde etwas zu groß, gerade zum Höhepunkt hinzuschreiten für die Leute. Aber so bei der Anbetung einfach in der Stille da zu sein, finde ich oft, das ist etwas, was auch den Leuten entgegenkommt, die vielleicht nicht mehr so eine intensive Beziehung zur Kirche pflegen. Ja. Jetzt Maria-Sühne-Samstage habe ich auch einen Platz gegeben seit einigen Jahren, um diesem Wunsch von Fatima, der Mutter Gottes in Fatima, auch nachzukommen, auch wenn das jetzt liturgisch noch nicht eigentlich im Leben der Kirche so verankert ist, aber dass man dem doch auch einen Platz gibt.
Offensichtlich habt ihr hier in Rotenturm auch ein ganz altes heiliges Grab von 1688. Können Sie hier einige Worte dazu sagen?
Ja, also heilige Gräber, die gab es früher eigentlich praktisch in allen Kirchen, zumindest hier so im deutschsprachigen Raum. Und man hat die aufgestellt in der Passionszeit, so wie man in Weihnachten die Krippe aufstellt. Also das sind oft große, farbige, prächtige Kulissen, die da aufgebaut werden und die das Grab von Jesus darstellen. Über die Passionszeit und dann manchmal bis in die Osterzeit hinein. Und wir hatten, ja, vielerorts wurden diese Gräber in Zeit der Modernisierung entsorgt, weil man das Gefühl hatte, das ist zu kitschig vielleicht. Und man wollte alles ein bisschen einfacher, nüchterner. Und jetzt bereuen das viele auch, weil man spürt, es ist eher wieder eine Zeit, wo die Leute für das Sinnliche offen sind. Und wir hatten diese Kulissen noch im Estrich aufbewahrt und es war schon lange mein Gedanke, dass man das mal ein bisschen genauer anschauen könnte, ob diese Teile überhaupt noch vollständig vorhanden sind. Und irgendwann haben wir das mal an die Hand genommen und dann ist bei der Rekonstruktion herausgekommen, dass es eigentlich ja eines der ältesten Heiliggräber ist, das man überhaupt im deutschsprachigen Raum noch hat, von 1688. Und dann war irgendwie auch klar, dass wir dieses Grab restaurieren wollen. Und vor 2 Jahren haben wir das erste Mal dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das war natürlich sehr eindrücklich, das zu sehen. Also es ist eigentlich eine einfache Kulisse und das Grab von Jesus drin, die Heiligen, die Engel um das Grab herum und hinten leuchtende farbige Kugeln, die eine ganz spezielle Atmosphäre schaffen. Und heuer hätten wir das eigentlich gerne wieder aufgestellt, aber ja, wie bei vielen kam da Corona dazwischen.
Herzlichen Dank für Ihre Gedanken, Herr Pfarrer Gammertzin. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Also ein Abschlusswort, was ich vielleicht vor allem auch mitgeben möchte. Wir sind jetzt in einer besonderen Zeit drin mit diesem Virus und vieles, was uns gewohnt ist, im Leben als Gläubige müssen wir entbehren, darauf verzichten, es sind Opfer gefragt. Und dass wir versuchen, Gott die Chance zu geben, dass er eben auch in dieser Zeit besonders unser Herz berühren kann. Dass wir nicht einfach nur sagen, ja, jetzt ist eine dumme Zeit und wir müssen jetzt einfach warten, bis es vorbei ist und dann geht's wieder los. Sondern dass wir versuchen zu verstehen, dass in der Zeit, die jetzt ist, mit diesen besonderen Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, dass wir versuchen zu verstehen, dass Gott genau aus dieser Zeit auch etwas machen kann, um unser Herz zu berühren. Und dass wir als Gläubige vielleicht mehr jetzt halt auch noch Seiten des Glaubens pflegen, die wir manchmal auch ein bisschen vernachlässigen, das Lesen in der Heiligen Schrift, einfach das stille Gebet, zu Hause oder den Besuch in der Kirche, dass wir Gott die Chance geben, uns eben auch auf diesem Weg zu berühren. Ich glaube, es ist auch eine Zeit, wo wir den Gedanken, eine missionarische Kirche sein zu müssen, wieder mehr auch spüren. Das spüren wir eigentlich schon lange, dass wir nicht mehr einfach eine Angebotskirche sein können. Also wir bieten etwas an und die Leute kommen und holen es sich, sondern wir müssen zu den Leuten gehen. Und ich denke, irgendwie jetzt mit diesem Shutdown, den wir erleben, sind wir zudem herausgefordert, was wir eigentlich schon immer wussten, dass wir es tun sollten. Und jetzt müssen wir es tun plötzlich, weil wir eben keine Angebote machen können. Sondern es bleibt jetzt nur den Weg, mit den Leuten in Kontakt zu sein irgendwie, zu den Leuten zu gehen, Wege, Fantasien zu entwickeln, wie können wir jetzt in dieser Situation den Menschen das Evangelium bringen. Und das, glaube ich, ist jetzt ein Trainingslager. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, aber jetzt ist dieses Trainingslager. Wie können wir mit den Menschen in Kontakt sein und ihnen das Evangelium bringen, obwohl sie in Distanz zu uns sind? Ja, und das würde ich den Leuten wünschen. Jeder ist berufen, von Christus Jünger, Jüngerin zu sein und eben den Glauben in unserer Zeit und in unserer Welt zu verkünden. Dazu wünsche ich euch alles Gute und gebe zum Schluss euch den Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Antonius, des Kirchenpatrons von Rotenturm, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke vielmals, Herr Pfarrer Gammensinn, und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Pfarrgemeinde in Rotenturm reicher Gottes Segen und einfach alles Gute.
Dankeschön.